Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Der Körper und sein Amt, wenn Politiker krank sind. Plötzlich ist alles ganz grün, Klimazorn in Zorneding. Trübe sickert's im Schacht, das Atomlager Assel muss ausgeräumt werden. Heute mit Monika Dietrich.
Guten Abend und herzlich willkommen zum DLF-Magazin. Vor 30 Jahren haben die Bürger der DDR eine friedliche Revolution erwirkt. Sie haben die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht und sie waren auch daran beteiligt, den eisernen Vorhang herunterzureißen. Der Mauerfall war nicht nur das Ende der DDR und der Anfang eines wiedervereinigten deutschen Staates. Es war auch das Ende einer tödlichen Grenze, die mitten durch dieses Land verlief. Eine Grenze, die viele Menschen überwinden wollten. Wenige schafften es. Viele wurden erwischt, verletzt, angeschossen oder sogar getötet. Wer im Grenzbereich aufgegriffen und verletzt wurde, kam üblicherweise an einen bislang wenig bekannten und auch wenig erforschten Ort, das Haftkrankenhaus der Zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen. Timo Stukenberg war für uns dort und er hat einen Mann getroffen, der in diesem Krankenhaus eingesperrt war.
Meine Tendenz war Richtung Westen schon immer. Und ein großer Held gewissermaßen war ich auch nicht, also übers Minenfeld klettern und dieses und jenes und Folgendes, das war nicht meine Absicht.
1967 ist der damals 22-jährige Ralf Wolfensteller als DDR-Grenzsoldat an der innerdeutschen Grenze im Harz eingesetzt. Am 25. September des Jahres patrouilliert er wie üblich in einer kleinen Gruppe Soldaten an der Grenze entlang. Als er an einen Grenzbaum gelangt, sieht er seine Chance gekommen. Er rennt los. Auf westdeutsches Territorium, in der Überzeugung, dass seine Kameraden nicht das Feindesland betreten würden. Nach rund 60 Metern, sagt er, sei er stehen geblieben. Warum, das kann er sich heute nicht mehr erklären.
Aber in jedem Fall bin ich stehen geblieben, habe mich seitlich umgedreht und zu meiner totalen Verwirrung steht der Oberleutnant etwa 12, 13 Meter seitlich hinter mir. Und schon schießt er aus seiner Maschinenpistole aus der Hüfte, 12 Schuss ab, drei Salben ab 4 Schüssen oder 4 Schüsse, drei Salben, das war, ich habe natürlich nicht mitgezählt. Und aus der Hüfte in der Höhe von 80 Zentimeter und 135 Zentimeter haben mich 4 Schüsse getroffen.
2 Kugeln bleiben in seiner Brust stecken, 2 gehen durch. Ralf Wolfensteller geht zu Boden. Seine Verfolger überwältigen ihn, schleifen ihn zurück über die Grenze. Auf westdeutschem Gebiet ist zu dem Zeitpunkt niemand in der Nähe, der dem jungen Flüchtenden zu Hilfe kommt. Zurück auf dem Gebiet der DDR wird der schwer verwundete junge Soldat von seinen Kameraden an mehrere Männer in Zivil übergeben.
Das war ganz klar der Staatssicherheitsdienst. Und diese, ohne mich überhaupt anzusprechen oder sonst etwas, die legten mir Handschellen um, eine Knebelkette um die Füße, legten mich auf eine Trage und trugen mich in so einen Sunny-Bulli liegenderweise. Dann wurde ich in dem Fahrzeug nochmal an das Gestänge angekettet.
Wolfensteller wird in einem zivilen Krankenhaus im sachsen-anhaltischen Blankenburg notoperiert. Danach ergeht es ihm wie fast allen DDR-Bürgern, die bei ihrem Fluchtversuch an der Grenze verletzt wurden. Er kommt in das Haftkrankenhaus der Zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen. Ein langgezogener Bau am Rande der heutigen Gedenkstätte. Im ehemaligen Haftkrankenhaus steht die Luft. Es riecht muffig. Das sei durchaus Absicht, um die Atmosphäre von damals zu erhalten, sagt der Forschungsleiter der Gedenkstätte in Hohenschönhausen, Stefan Dont.
Der Geruch, der von den hier verbauten Materialien, also vom Fußbodenbelag, von den verwendeten Reinigungsmitteln, vom Wandfarbe und Ähnlichem, das ist so ein Gesamtkunstwerk, wenn man es mal so bezeichnen will.
Rund 2700 Häftlinge wurden laut den Zahlen der Gedenkstätte zwischen 1959 und 1989 im Stasi-Haftkrankenhaus behandelt. Dazu zählten Grenzflüchtlinge, aber auch andere Untersuchungsgefangene mit gewöhnlichen Krankheiten sowie Haftpsychosen. Das eigene Haftkrankenhaus habe der Staatssicherheit dabei auch zur Geheimhaltung gedient, sagt Stefan Dont.
Auch um solche Dinge gegenüber der übrigen DDR-Bevölkerung und dem normalen medizinischen Dienst der DDR geheim zu halten, dass es möglichst wenig über diese grausamen Verletzungen, die an der Grenze geschehen sind, dass davon möglichst wenig nach außen gedrungen ist.
Auch innerhalb des Haftkrankenhauses versuchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes, die Hoheit über sämtliche Informationen zu behalten. Auf seine Fragen habe das Personal gar nicht erst geantwortet, sagt Ralf Wolfensteller.
Also Atmosphäre, eine eisige, keine Worte, keine Erklärung, was mit mir wird oder was da nun dieses Verfahren wäre.
Seine Wunden seien professionell versorgt worden, sagt er. Was man ihm jedoch an Medikamenten verabreicht hat, wisse er bis heute nicht. Dazu kam der psychische Druck.
Das ging also schon den ersten Tag oder die ersten Nacht mit Schlafentzug los. Das heißt also, dass man nicht nur durch dieses lebendige Auge, wie wir das nannten, durch diese Klappe schaute. Und das hat ja ein Geräusch verursacht, sondern es wurde permanent Licht an- und ausgemacht. Also vom ersten Tag an bin ich Schlafentzug unterworfen gewesen.
Besonders getroffen hätten ihn zudem die schweren Vorwürfe gegen ihn. Fahnenflucht, Spionage, staatsgefährdender Gewaltakt. Schon kurze Zeit nach seiner Einlieferung in das Haftkrankenhaus verlasen ihm zwei Vernehmer die Vorwürfe. Ihm drohte jahrelange Haft.
So hat es begonnen. Und dann die darauffolgenden Tage, so alle zwei Tage, kamen die beiden und haben mich vernommen. Ich lag, die saßen an meinem Kopfende und bearbeiteten mich.
Die Vernehmer hätten die prekäre Situation der Inhaftierten bewusst genutzt, um Geständnisse zu erzwingen, sagt Stefan Dont. Der Einsatz oder das Verweigern medizinischer Behandlung sei für die Stasi Teil der Vernehmungsstrategie gewesen.
Nachweisbar ist, dass in vielen Fällen die Ärzte die Vernehmer gefragt haben, welche Behandlungsmethoden sie wählen sollten, welche auch Schmerzbehandlungen durchgeführt werden sollten, wann diese Behandlungen stattfinden sollten und ähnliche Dinge. Alles Sachverhalte, die auch nach der Maßgabe der DDR, der ärztlichen Schweigepflicht, nicht hätten geschehen dürfen.
Archivunterlagen zeigen, erst im August 1990, rund zwei Monate vor der Wiedervereinigung, wurde der letzte Gefangene aus dem Haftkrankenhaus in Hohenschönhausen entlassen. Ralf Wolfensteller war da schon lange im Westen. Er wurde letztlich verurteilt und nach rund vier Jahren Haft von der Bundesrepublik freigekauft.
Die Geschichte des Stasi-Haftkrankenhauses in Hohenschönhausen, wo Menschen eingeliefert wurden und ausgeliefert waren. Das war ein Beitrag von Timo Stukenberg.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich habe Krebs und trete zurück. Mit dieser Botschaft ging vor gut zwei Jahren Erwin Sellering an die Öffentlichkeit. Sein Amt als Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern gab er damals ab an Manuela Schwesig. Es war deshalb im doppelten Sinne tragisch, als nun Manuela Schwesig ihrerseits vor Kameras und Mikrofonen stand und ihre Erkrankung öffentlich machte, Brustkrebs. Von ihrem Amt als kommissarische SPD-Vorsitzende tritt sie zurück, doch bleibt sie Regierungschefin ihres Landes. Es war ein bemerkenswerter Auftritt, verbunden mit einer ungewöhnlichen Entscheidung, regieren trotz Krankheit. Wie Politikerinnen und Politiker mit Krankheiten umgehen und warum ihr körperlicher Zustand politische Bedeutung hat, darüber habe ich vor dieser Sendung mit der Kulturwissenschaftlerin Barbara Finken gesprochen. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie forscht unter anderem über Mode, Körper, Ästhetik, Politik und Geschlechterverhältnisse. Ich habe sie gefragt, wie sie Manuela Schwesigs Auftritt wahrgenommen hat.
Ich fand, dass das eine sehr souveräne Geste war, dass Frau Schwesig keine Angst hatte zu sagen, dass sie krank geworden ist, dass sie Brustkrebs hat und dass sie das auch nicht glaubt, verstecken zu müssen. Und ich glaube, dieses Private öffentlich zu machen, ist tatsächlich eine politische Geste.
Eine Regierungschefin mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, zugleich große Transparenz, was die Diagnose betrifft. Wäre so etwas vor einigen Jahren denkbar gewesen?
Das ist eher unwahrscheinlich. Also Politiker sind eigentlich mit Krankheiten immer sehr versteckt umgegangen. Sie haben in der Krankheit eine Bedrohung ihrer Autorität gesehen, eine Bedrohung oft auch ihrer Stärke gesehen, eine Bedrohung aber auch ihrer Macht gesehen, sodass man Angst hatte, dass man dann vom Nächsten ersetzt wird oder dass man, sobald man ans Bett gefesselt ist, dass man dann ein Konkurrent seinen Platz wegschnappt. Insofern denke ich, ist das ein neuer Umgang mit Krankheit, ein offenerer, ein transparenterer und letzten Endes auch ein souveränerer, ja.
Aber wir haben ja schon nach wie vor das Bild, dass Politiker dann besonders erfolgreich sind, wenn sie keine Schwäche zeigen. Sie sollen Nächte durchverhandeln können, sie sollen mit wenig Schlaf auskommen, durchsetzungsstark sein, Sitzfleisch haben, Biss und Zähigkeit. Also wie passt das jetzt zusammen mit der Krankheit einerseits und mit der demonstrierten Stärke auf der anderen Seite?
Naja, ich glaube, es ist auch eine sehr große Stärke, seine Schwäche zeigen zu können. Und das ist vielleicht die eigentliche Stärke. Und insofern würde ich das als eine starke Geste interpretieren. Weil Leute, die ihre Schwäche, und wir sind alle sterblich und wir können alle Krankheiten kriegen. Und es ist, denke ich, an der Zeit, damit zu einem etwas souveräneren Umgang zu kommen, mit unseren Schwächen besser umzugehen. Und ich glaube, dass uns das dann letzten Endes auch zu stärkeren und widerstandsfähigeren Leuten macht.
Sie haben das eben schon angesprochen. Früher haben Politiker und wohl vor allem auch Politikerinnen eher versucht, ihre Krankheiten zu verheimlichen. Heidi Simonis ist so ein Fall, die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Die hat das später mal in einem Interview erzählt, dass sie Brustkrebs hatte, keinen einzigen Tag gefehlt hat, Operation am Wochenende, den Tropf unter einem Schal versteckt. Sie habe Angst gehabt, dass man sonst an ihrem Stuhl sägen würde. Was meinen Sie, ist das heute keine berechtigte Angst mehr, dass wenn man diese Schwäche zugibt, die Krankheit zugibt, dass man dann, wie Sie das eben formuliert haben, in der Autorität angreifbar ist?
Doch, ich glaube, das ist eine Angst, die man heute auch noch haben kann. Aber die Frage ist ja immer, wie man mit Ängsten umgeht. Und ich finde das im Fall des Brustkrebs eine besonders interessante Frage. Das ist ja eine weibliche Krankheit. Die Leute glauben, dass die meisten Frauen an Brustkrebs sterben, obwohl das nicht stimmt. Und das Interessante in diesem Fall ist, scheint mir, gerade im Zusammenhang mit Öffentlichkeit und Autorität, dass im 19. Jahrhundert etwa von Michelet ja eigentlich Weiblichkeit als eine Krankheit diagnostiziert worden ist. Und dass Frauen aufgrund ihrer Weiblichkeit, aufgrund ihrer Tage, weil sie Kinder bekommen, weil sie schwanger sind, weil sie Kinder stillen, vor allen Dingen aber aufgrund der Menstruation, eigentlich der Zugang zur Öffentlichkeit, der war ihnen als fatal verboten. Und dann kursierte das Blut ganz falsch und sie kamen völlig aus dem Konzept und letzten Endes starben sie. Das heißt, dass man eigentlich die weibliche Biologie als Krankheit definiert und diese Krankheit als ein Ausschluss aus Macht, Öffentlichkeit und Autorität interpretiert hat. Und ich denke, wenn heute eine große Politikerin sich jetzt ganz souverän dazu stellt, dann ist das auch ein großer Schritt für den Feminismus und für die Emanzipation, dass Weiblichkeit nicht eine besondere Krankheit ist, dass es nicht eine besondere Weiblichkeitskrankheit ist, sondern dass wir alle krank werden können und dass die Stärke eben gerade daran liegt, mit seinen Schwächen souverän umzugehen.
Nun wurde zuletzt auch über den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel spekuliert, weil sie bei einigen öffentlichen Terminen stark gezittert hatte. Ist die Gesundheit eines Politikers, einer Bundeskanzlerin, Privatsache oder muss die Öffentlichkeit darüber Bescheid wissen?
Ich denke, das ist Privatsache. Und man soll es auch als eine Privatsache behandeln. Es ist aber natürlich immer ein politisches Faktum, diese Krankheit. Und das, die Frage ist eigentlich, wie man mit diesem politischen Faktum umgeht, weil natürlich sind die politischen Körperschaften, das sagt das Wort ja schon, in der Körpermetaphorik gedacht. Und wenn also das Staatsoberhaupt, ja, was ja auch in der Körpermetaphorik gedacht ist, als der Kopf des Staates, der jetzt praktisch krank wird, dann hat man natürlich immer schon Angst gehabt, dass der ganze Körper dadurch befallen wird und der ganze Körper dadurch geschwächt werden könnte. Insofern kann man sagen, es ist ein eminent politisches Faktum, aber ich meine, man sollte den Leuten, die dieses schwere und anstrengende Amt auf sich nehmen, das als Privatsache lassen. Aber das heißt nicht, dass es nicht objektiv ein politischer Fakt ist.
Wie kommt das, dass der Körper des Politikers auch ein politischer Körper ist?
Das ist eine uralte Geschichte. Das politische Imaginäre ist eben in Körpermetaphern verfasst. Ja, der Körper, der König ist der Kopf des Staates, Christus ist das Haupt der Kirche und wir können uns politische Körperschaften eigentlich ohne reale Körper nicht vorstellen. Das war natürlich in den Monarchien in gewisser Weise leichter. Insofern wird auch die Verkehrung des Körpers, die Perversion des politischen Körpers, die Korruption des politischen Körpers immer dargestellt durch eine Verkehrung des Körperbildes des Kaisers, des Königs, des Herrschers, der Herrscherin. Also wenn zum Beispiel Flaubert, Nero in den drei Geschichten, wenn der die Füße auf dem Tisch hat und der Kopf ist tiefer als die Füße, dann heißt das, dass mit diesem Kaiserreich was total im Argen liegt. Ja? Und insofern haben wir, obwohl wir natürlich keine Monarchien und auch keine verfassten Monarchien mehr sind meistens, haben wir trotzdem dieses Bild des Parlaments als Körperschaft, als Pax pro Toto für den Staatskörper. Von diesem Bild sind wir nicht weggekommen.
Frau Finken, Sie hatten das eben schon mal am Wickel, dass in früheren Zeiten die Weiblichkeit allein schon als Krankheit oder als Schwäche angesehen wurde. Wie ist das heute? Wird über den Gesundheitszustand von Politikerinnen anders gesprochen und berichtet als über den Gesundheitszustand von Politikern, Männern?
Also das schlimmste Beispiel ist natürlich Trump und Co. Ja, also das ist ja, darüber braucht man jetzt nicht mehr zu reden. Also ich würde sagen, es gibt noch immer so ein machistisches Residu. Es gibt bei Frauen ganz allgemein, glaube ich, eher den Verdacht der Hysterie oder den Verdacht des Überdrehtseins oder irgendwie sowas. Das liegt, glaube ich, immer noch in der Luft. Also wir haben uns nicht ganz von diesen Vorurteilen oder von diesen Präjugés befreit. Ich denke aber, dass wir jetzt Weiblichkeit im Großen und Ganzen nicht mehr als Krankheit ansehen, würde ich schon sagen. Und dass Männer eigentlich im Normalfall mit diesen Krankheiten sehr viel unsouveräner und ängstlicher und umgehen, als das Frauen tun.
Das war ein Gespräch mit Barbara Finken. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir sprachen über den Körper und sein Amt, wie Politiker heute mit Krankheiten umgehen. Mehr als 50 Städte und Gemeinden in Deutschland haben inzwischen den Klimanotstand ausgerufen und damit vor allem signalisiert, die vom Menschen verursachte Erderwärmung ist ein Problem, das man nicht ignorieren darf. Den Anfang machte im Mai Konstanz mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss. Alle politischen Vorhaben müssen daraufhin geprüft werden, ob sie klimaverträglich sind. Allerdings hat der Klimanotstand in den Städten und Kommunen keine rechtlichen Folgen. Das Ganze ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Man könnte auch sagen, ein symbolischer Akt. Mancherorts reicht das allerdings für einen veritablen politischen Streit. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone meldet sich aus Zorneding, einer Gemeinde im Speckgürtel von München.
Der Klimanotstand in Zorneding ist bisher den wenigsten Zornedingern ein Begriff.
Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß das nicht. Haben wir einen Klimanotstand? Ich glaube es nicht. Nein. Nein. Schmarrn.
Unten am S-Bahn-Parkplatz sind sich die Frauen einig. Nun gut, es ist halt heiß an diesem stillen Mittwochnachmittag. Und klar.
Dass die Wälder abgeholzt werden in Brasilien.
Ich würde mal sagen, die grüne Lunge der Welt, die gehört gerettet, nicht hier Bayern. Wir sorgen schon selber dafür, dass hier nicht alles kaputt geht.
Doch während für einige die Probleme mal wieder ganz woanders sind, übt sich die Lokalpolitik des Münchner Vorörtchens Zorneding in dramatischer Wortwahl. Sie hat den Klimanotstand ausgerufen. Zu tun hat das mit Bianca Poschenrieder, der stellvertretenden Bürgermeisterin von der SPD, die es ernst meint.
Ich bin gerade Oma geworden und ich mache mir Riesensorgen. Mein Enkel wird in einer Hölle leben. Klimatisch, sozial und wirtschaftlich wird es so massive Auswirkungen haben, dass ich Angst davor habe, was auf unsere Kinder zukommt. Und das betrifft auch Zorneding.
Bianca Poschenrieder brachte vor der Sommerpause den Beschluss des Klimanotstands in den Gemeinderat ein, was CSU-Gemeinderätin Stefanie Berndelmeier bis heute nicht versteht. Sie empfängt in ihrem Schreibwarenladen in der verschlafenen Ortsmitte.
Ich habe gesagt, wenn ich um mein Leben rennen muss, ist für mich ein Notstand. Und mir die Bomben um die Ohren fliegen, davon kann hier keine Rede sein.
Und zieht am Zigarillo. Ein bisschen Klimaschutz sei ja gut, aber...
Ich muss jetzt nicht auf eine Greta Thunberg warten, die mich belehrt, wie viele Bäume ich im Hambacher Forst fällen werde oder will oder soll. Ja? Die habe ich nicht eingeladen. Dazu brauche ich das nicht. Da sind wir schon selber mündig dafür.
Der CSU-Bürgermeister hatte für einen Kompromissbeschluss plädiert. Klimaschutzzone, so wie ja auch schon der Landkreis ein Klimaschutzlandkreis ist. Bianca Poschenrieder von der SPD hätte sich damit zufrieden gegeben, weil auch die CSU dabei gewesen wäre. Aber dann ergriff Poschenrieders Nachbarssohn Moritz Dietz von den Grünen das Wort.
Und als es dann Richtung Abstimmung ging, habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht das, was Zorneding ist. Wir brauchen hier was anderes. Wir sind keine Klimaschutzregion. Wir tun noch nicht genug, dass wir uns überhaupt Klimaschutzregion nennen können.
Der 25 Jahre alte IT-Sicherheitsspezialist forderte, über den ursprünglichen Antrag abzustimmen und gewann mit einer Stimme. Hinter sich Grüne, SPD und Freie Wähler. Seitdem reiht sich Zorneding mit seinen 9000 Einwohnern in die Kette der Klimanotstandsgemeinden, die sich inzwischen quer durch die Republik zieht. Ein Klimanotstand ist schnell ausgerufen. Rechtlich ist er nicht bindend. Was steckt hinter dieser Entscheidung und was kann er bewirken? Zu vermuten wäre da das politische Mikroklima. In Bayern rüsten sich die Parteien zur Kommunalwahl. Und da kann sich gerade eine gebeutelte SPD mit einer Klimakämpferin wie Bianca Poschenrieder profilieren.
Ich bin wirklich die grüne Rote bei uns im Landkreis.
Gerade gegenüber einer CSU, deren Chef Markus Söder sich zwar mittlerweile zum Klimaretter stilisiert, deren Parteibasis aber oft noch immer so denkt wie Stefanie Berndelmeier.
Ich finde das nicht gut, sich so anzubiedern. Mir gefällt es nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist auch ein bisschen Angst dabei. Die Grünen ziehen ja sehr gut nach vorne, um Gottes Willen, ja. Und da lässt er sich schon ein bisschen vorantreiben.
Ist das nun alles Parteitaktik für den Kommunalwahlkampf, um aufzuzeigen, wo die rote Linie der ergrünten CSU verläuft? Der Geograf und Spezialist für nachhaltige Kommunalpolitik von der Universität Bayreuth, Manfred Mioska, verneint.
Ich sehe hier, dass die Parteienlandschaft so langsam darauf reagiert und das geht quer durch alle Parteien.
Auch Manfred Zintel beobachtet das. Zintel organisiert mit seiner Kommunalakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Regensburg Fortbildungen für Kommunalpolitiker, seit Jahren auch in ökologischen Fragen.
Das Thema ist nicht neu, hat jetzt eine neue Überschrift bekommen. Es ist schon so, dass seit dem heißen Sommer 2018 und natürlich auch seit der Bewegung Fridays for Future klimapolitische Themen noch stärker in den Fokus rücken und immer die Frage diskutiert wird, was kann eine Kommune konkret machen?
Zumal der Druck steigt. Fridays for Future Ortsgruppen stellen den Klimanotstand oft direkt über Bürgerversammlungen den Stadträten zur Entscheidung, wie in Erlangen zum Beispiel, wo dann auch die CSU dafür stimmte. Gemeinden könnten einiges tun, um den Klimawandel zu bremsen, sagt Geograf Mioska.
Kommunen sind für die Energieversorgung zuständig, können damit beeinflussen, welche Form von Energie angeboten oder auch erzeugt wird. Sie bestimmen die Mobilität, die Verkehrspolitik, die Verkehrsplanung. Sie bestimmen über die Flächennutzung natürlich die Art und Weise der Bebauung, ob dicht und energiesparend, energieeffizient gebaut wird oder eher locker und energiebedürftig.
So wollen auch die Klimaschützer im Zornedinger Gemeinderat künftig noch strengere Bauvorschriften einführen. Und darauf komme es an, sagt Geograf Mioska. Dem zunächst symbolischen Klimanotstand müssten konkrete Maßnahmen folgen. Und tatsächlich könnte es mancherorts ernst werden. Wenn es beispielsweise nach dem Oberbürgermeister von Konstanz geht, soll dort kommendes Jahr das weithin bekannte Feuerwerk beim Seenachtsfest ausfallen, wegen des Feinstaubs. Und in Zorneding? Auch hier hat man eine ganze Liste von Klimaschutzmaßnahmen. Ganz oben stehen zwei große Windräder am Waldrand. Eine Idee, die viele Fans hat, aber auch einige Gegner. Für den Zornedinger Klimanotstand wird dieses Projekt wohl die Bewährungsprobe.
Das oberbayerische Zorneding hat den Klimanotstand ausgerufen. Nicht alle finden das gut, wie unser Landeskorrespondent Tobias Krone erfahren hat.
Land ein, Land auf, tags ein, tags auf, Land ab, oh, tags ein, tag aus, Land ab, Land auf, Land ab. Also.
Im März 2011, unmittelbar nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima, hat die Bundesregierung den Atomausstieg beschlossen. Bis 2022 werden die letzten Kernkraftwerke in Deutschland endgültig abgeschaltet. Doch ein riesiges Problem der Atomenergie ist noch immer nicht gelöst. Wohin mit den radioaktiven Abfällen, die bei der Stromerzeugung in Kernkraftwerken bereits angefallen sind und noch heute anfallen? Die Suche nach einem Endlager ist so etwas wie eine unendliche Geschichte. Das Salzbergwerk Asse in Niedersachsen wurde bis 1978 als Endlager erprobt und auch genutzt. Mehr als 100.000 Fässer mit Atommüll wurden hier eingelagert. Doch längst ist klar, das Bergwerk ist marode, Wasser dringt ein, der Atommüll muss hier unbedingt wieder rausgeholt werden. Das kostet viel Geld und ist eine gefährliche Angelegenheit, zumal nicht klar ist, wohin mit dem Müll. Alexander Budde ist für uns in die Schachtanlage Asse gefahren.
Rasante Fahrt im offenen Geländewagen. Der Fahrer blendet die Lichter auf. Spiralförmig windet sich die Strecke immer tiefer in das Bergwerk hinein. Besichtigt werden die hydrogeologischen Problemzonen der Schachtanlage Asse 2. Und davon gibt es in diesem Atommülllager bei Wolfenbüttel reichlich. Thomas Lautsch ist technischer Geschäftsführer der Betreibergesellschaft BGE und wie alle Mitarbeiter und Besucher hier in voller Montur. Schutzhelm, Stirnlampe, Kittel, Gummistiefel, ein Dosimeter zur Strahlenmessung und extra Sauerstoff für den Notfall.
Wir sind jetzt auf der 658 Meter Sohle und hier haben wir die Stelle, wo die Hauptmenge der Lösungen zutritt und wo auch unsere Auffangtechnologie installiert ist.
Um den Salzstock auszubeuten, hatten die Bergleute bis in die 1960er Jahre hinein in der Südflanke des Bergwerks dicht an dicht Abbaukammern angelegt. Als Bruchverformung bezeichnen Fachleute die Bewegung des Gebirges, das seither in die Hohlräume drückt. Risse tun sich auf, durch die Grundwasser fließt. Die Salzlösung wird gesammelt an Stellen, die oberhalb der 13 Einlagerungskammern mit den radioaktiven Abfällen liegen und über Tage gepumpt. Im Sommer gab es neue Rekordschreckensmeldungen. Auf den Tag hochgerechnet hätte die Auffangmenge zeitweise 20 Kubikmeter ergeben.
Aktuell haben wir einen Zutritt von 12,5 Kubikmeter täglich.
Erläutert Lautsch und zeigt auf den mit Folie bedeckten Sammelbehälter.
Es ist eine beherrschbare Menge, aber natürlich darf das nicht sein. Ein Salzbergwerk muss komplett trocken sein. Und natürlich ist es besorgniserregend, dass wir im Zustand der Bruchverformung sind, sodass wir nur schlecht eine Prognose in die Zukunft machen können.
Absaufen nennt der Bergmann, was der Asse droht. Zwei Nachbarschächte waren schon früher voll Wasser gelaufen. Mit schwerem Gerät und Spezialbeton füllen die Bergleute Hohlräume im Wettlauf gegen die Zeit, sagt Lautsch. Dabei unterliegt die Asse dem strengen Atomrecht, mitunter seinen 2 Dutzend Genehmigungen einzuholen, um eine einzige Felswand anzubohren.
Mit dem Höherschalten habe ich jetzt keine richtig gute Idee. Für mein Verständnis sind wir bereits im 6. Gang und fahren so mit 220, sowohl was die Rückkopplung angeht, als auch die Stabilisierung.
Als Svenja Schulze im Februar zu einem Antrittsbesuch ins Bergwerk einfuhr, führte Lautsch die Bundesumweltministerin zu einer kreisrunden, mittlerweile fest verschlossenen Öffnung im Boden. Durch solche Löcher wurden Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen bis Ende der 70er Jahre per Kran in die Kammern darunter versenkt. Insgesamt 126.000 Abfallbehälter lagern in der Asse. Uran, Thorium, Plutonium und Arsen zählen zum Inventar. Ministerin Schulze.
Ich finde es sehr bedrückend, wie leichtfertig man damals mit nuklearen Abfällen umgegangen ist. Die sind ja einfach wirklich reingekippt worden. Und man sieht jetzt, was für Anstrengungen es bedarf, diesen Fehler jetzt wieder gut zu machen. Und alle, die sagen, Atomkraft wäre eine günstige Technologie, die müsste man eigentlich mal hierher führen.
3, 2, 1, vielen Dank.
Im Animationsfilm lässt sich bereits bestaunen, was frühestens 2033 beginnen kann. Ferngesteuerte Greifroboter hieven die Fässer zum Strahlenmessen. Neu verpackt geht es durch meterdicke Schleusen zurück an die Oberfläche. Größte Herausforderung dabei wird der neue Bergungsschacht. Spätestens in 5 Jahren muss dessen Bau beginnen, sonst ist der Zeitplan nicht zu halten.
Der Auftrag ist glasklar. Wir werden diese Abfälle hier bergen. Man muss schnell arbeiten, um die Fässer zurückzuholen. Auf der anderen Seite muss es eben auch sicher sein.
Heike Wiegel von der Bürgerinitiative Aufpassen und ihre atomkritischen Mitstreiter in Niedersachsen werfen dem Betreiber und der Bundesregierung vor, nicht schnell genug mit der Operation Rückholung voranzukommen. Sollte das Bergwerk absaufen, so fürchten sie, würden Radionuklide über kurz oder lang an die Oberfläche gepresst und könnten die Umwelt vergiften.
Wir fordern, dass so schnell wie möglich jetzt der neue Schacht abgeteuft wird. Die Planungen liegen vor. Der Schachtbauer selber hat auch schon signalisiert, das ist möglich. Man braucht nicht mehr zu warten, auch nicht auf eine 3D-seismische Messung, die nur das Deckgebirge betrifft. Man könnte loslegen damit. Und mit diesem neuen Schacht würde es automatisch eine Beschleunigung geben.
Wiegel ist überzeugt, die komplexen Genehmigungsverfahren werden im politischen Prozess zunehmend als Vorwand genutzt, um dringende Entscheidungen aufzuschieben. Beispiel: der sich abzeichnende Konflikt um das Zwischenlager. Sollten die Fässer eines Tages tatsächlich geborgen werden, würde es gebraucht, um den Assemüll bis zum Abtransport in ein Endlager sicher zu verwahren. Strahlenschützer können allerhand Gründe anführen, warum dieses Lager am besten möglichst dicht am Bergwerk sein sollte. Ein Bündnis aus Umweltinitiativen, Kirchengemeinden und Betriebsratsgruppen in der Region stemmt sich dagegen. Abgrundtief ist das Misstrauen der Aktiven, die so lange schon zur Eile drängen, sagt Manfred Kramer. Und der Anti-Atom-Veteran prophezeit düster.
Ich vermute, es wird auf Zeit gespielt, sodass sie irgendwann sagen können, wir kriegen es nicht mehr raus, wir müssen den Müll unten lassen. In der Zwischenzeit wurde ein Zwischenlager gebaut, was hier oben direkt her soll. Und dann haben wir nicht nur unten ein Endlager, sondern werden hier oben auch noch ein Zwischenlager herbekommen. Und das kann nicht sein.
Trübe sickert's im Schacht. Das Atomlager Asse muss ausgeräumt werden. Unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde war für uns dort.
Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
In Sachsen wird man in den nächsten Wochen eine schwierige Regierungsbildung beobachten können. Die CDU mit Ministerpräsident Michael Kretschmer könnte gemeinsam mit den Grünen und der in Sachsen besonders schwachen SPD eine sogenannte Kenia-Koalition schmieden. Darauf läuft es nach Lage der Dinge wohl auch hinaus. Denn viele andere Möglichkeiten gibt es nicht angesichts der enorm angewachsenen AfD-Fraktion. Die Rechtspopulisten sind bei der Landtagswahl zweitstärkste Kraft geworden. Sie haben 27,5% der Stimmen geholt und bekommen 38 der 119 Sitze im Landtag. Vor allem in ländlichen Gebieten haben viele Menschen AfD gewählt. In Meißen beispielsweise, nur rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt Dresden entfernt. Hier hat die AfD 3 von 4 Wahlkreisen gewonnen. Alexandra Gerlach ist nach Meißen gefahren und hat nach Ursachen gesucht.
Ich war sehr frustriert oder traurig, dass die Bürger hier sich mehrheitlich für die AfD entschieden haben,
sagt die Meißner CDU-Politikerin Daniela Kuge am Morgen nach dem Wahltag. Sie hat nun ihr Direktmandat an einen AfD-Mann verloren.
Ich glaube, da ist ganz viel Unzufriedenheit bei den Bürgern, die hoffentlich nicht mit mir als Person zu tun haben, aber mit der CDU, dass die Probleme mit Verwaltungen haben, mit anderen Institutionen und das eben auf die Politik umlegen.
Kuge war abgesichert auf der Landesliste ihrer Partei. Sie wird in den Landtag einziehen. Nur bedingt versteht sie, warum die AfD gerade in ihrer Heimatgemeinde so erfolgreich war.
Meißen ist die schönste Stadt auf der Welt. Hier ist Sachsen gegründet. Wir haben sanierte Häuser, wir haben eine gute Infrastruktur, ganz nette Menschen, viele Touristen aus vielen Ländern.
Gemächlich zieht eine Touristenkutsche ihre Runden durch die malerische Altstadt von Meißen. Auf einer sonnigen Bank an der Meißner Frauenkirche vis-à-vis von Kuges Abgeordnetenbüro sind 2 ältere Frauen in eine Unterhaltung vertieft. 3 von 4 Wahlkreisen haben AfD gewählt. Wie finden Sie das?
Ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll.
Überrascht Sie das?
Ja, ich habe überhaupt mir da gar nicht irgendwie. Es kommt sowieso, wie es kommt. Ich weiß nicht. Ich mache mir da eigentlich keine Gedanken. Denn so können wir in Ruhe leben.
Wir sind älter, wir machen uns nicht mehr so viele Gedanken. Wir sind zufrieden, wie alles ist und nehmen das wahr.
Meißen liegt in einer sehr ländlichen Region, die von starker Abwanderung und Alterung geprägt ist. Das trägt zur latenten Unzufriedenheit in der Bevölkerung bei, eine Gefühlslage, die die AfD zu nutzen weiß. Gleich 3 von 4 Meißner Wahlkreisen hat sie gewinnen können, mit Werten von bis zu gut 40% der Stimmen. Einen dieser Wahlkreise hat Carsten Hütter von der AfD geholt. Der 55-Jährige stammt aus Unna und ist gelernter Kfz-Mechaniker. Hütter war früher in der CDU, bis er, wie er andeutet, dort seine politische Heimat verlor. Seine politische Haltung habe er nie geändert, sagt Hütter. Die Gesellschaft jedoch habe sich gewandelt.
Die CDU ist in ihren politischen Aussagen eher deutlich nach links gerutscht. Und das, was heute hier speziell auch in den Altbundesländern als rechts bezeichnet wird, ist eigentlich das, was vor 15, 20, 25 Jahren Standard war.
Die Förderung des ländlichen Raumes und die Verbesserung der Personalsituation bei der Polizei will Hütter als erstes anpacken. 3000 neue Polizisten forderte die AfD im Wahlkampf für Sachsen. Aktuell hat die schwarz-rote Landesregierung schon Mühe, 1000 neue Polizisten auszubilden. Das schaffe auch die AfD nicht schneller, gibt Hütter zu.
Wir wissen natürlich auch, das eine ist eine Forderung, das andere ist die Erfüllbarkeit. Ja, das ist also überhaupt nicht vom Tisch zu weisen.
Viele Bürger haben bei dieser Landtagswahl aus einer Form von Frust die AfD gewählt. So wie in Nünchritz, einer kleinen Gemeinde nahe Meißen, die dank eines großen Chemiewerkes sowohl über lukrative Arbeitsplätze als auch über eine gute Infrastruktur verfügt. Dennoch hat jeder Dritte hier für die AfD votiert.
Ich denke mal, viele auch aus dieser Region haben bestimmt aus Protest anders gewählt, als wie sie sonst gewählt haben, meine Meinung. Und solange sich hier nichts ändern wird, wird auch die Entschlossenheit dazu nicht anders werden.
In Nünchritz sind die Bürger einer schmucken Neubausiedlung darüber erbost, dass von der Gemeinde nach der Wende ein Bebauungsplan genehmigt wurde, der im Flutgebiet der Elbe liegt. 2002 und 2013 haben die Anwohner hier 2 Jahrhunderthochwasser erlebt und fühlten sich danach unter anderem bei ihrem Wunsch nach Umsiedlung trotz aller Versprechungen vom Staat alleingelassen.
Alle Politiker waren hier und haben gesagt, ja, wir helfen euch, machen alles. Und im Endeffekt ist nichts passiert.
Geschichten wie diese gibt es viele im Freistaat Sachsen. Das wissen auch die Spitzenvertreter der Partner einer möglichen schwarz-grün-roten Kenia-Koalition. Sie wollen nun alle miteinander sondieren. Sachsens Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Michael Kretschmer.
Wir sind uns einig, dass wir in diese Gespräche gehen wollen mit SPD und Grünen. Uns geht es darum, diesem Land eine stabile Regierung zu geben.
Doch ganz so einfach dürfte das seitens der CDU nicht werden. Viele in der sehr konservativ geprägten Sachsen-CDU hegen Vorbehalte gegen die, wie es im Wahlkampf immer wieder hieß, ideologiegetriebene Verbotspartei der Grünen. Daraus macht auch der CDU-Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag, Christian Hartmann, keinen Hehl.
Entscheidend wird jetzt sein, dass SPD und Grüne in den Gesprächen auch verstehen, dass es darum geht, die Interessen aller Beteiligten mitzunehmen und auch zu einer Regierung zu finden, die inhaltlich die Herausforderungen des Strukturwandels und die anstehenden Aufgaben auch in der Entwicklung dieses Landes erfolgreich begleiten können, um in 5 Jahren auch eine Bilanz zu zeigen, die rechtfertigt, dass dieser Weg richtig war.
Auch der Landesparteirat der Sachsen-Grünen brauchte eine stundenlange Zusammenkunft, bis Spitzenkandidatin Katja Mayer mit dieser Botschaft vor die Presse trat.
Der Landesparteirat hat einstimmig beschlossen, dass wir Sondierungsgespräche gemeinsam mit der CDU und der SPD aufnehmen werden.
Vor allem bei den Streitthemen, längeres gemeinsames Lernen, dem Termin für den Ausstieg aus der Braunkohle und bei den Konzepten zur Entwicklung des ländlichen Raumes gibt es große Differenzen. Für den zweiten Kandidaten im Spitzenduo der Sachsen-Grünen, Wolfram Günther, steht daher neben dem klaren Profil der Verhandlungspartner vor allem auch die Streitkultur im Mittelpunkt.
Also gemeinsame Projekte, auch klare Dinge, für die die einzelnen Partner stehen. Und man muss vor allen Dingen einen vernünftigen Umgang miteinander finden. Und den wollen wir uns jetzt erarbeiten.
In ländlichen Gebieten von Sachsen haben viele Menschen die AfD gewählt. Alexandra Gerlach berichtete. Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion dieser Sendung hatte Ulrike Winkelmann. Alle Beiträge können Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de noch einmal anhören oder Sie schauen in unsere kostenlose Audiothek-App. Am Mikrofon bis jetzt war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.
So, das hat Spaß gemacht.